Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Wenn die Mutter vorbeikommt, das war auch 1982 schon so, da muss die Wohnung aufgeräumt sein.
Ja, stimmt.
Womit wir schon mittendrin wären.
In unserer, haben wir also schon auf Start?
Ja, oder? Sicher. Wir machen hier direkt Smalltalk mit aufgenommen.
Geil, direkt gesmalltalkt hier.
Ja.
Das machen wir eigentlich nächste Woche. Dieses ist die Folge für diese Woche. Das heißt die Weihnachtsfolge. Also es ist sehr besinnlich, wenn ihr am ersten Weihnachtstag unseren Podcast hört.
Genau, wir haben quasi noch den Rotkohl im Mundwinkel hängen.
Ja, die Gans guckt noch aus dem
Und wir haben schon den dritten Verdauungsschlaf hinter uns.
Das heißt, wir würden nächste Woche, wollen wir so einen Jahresrückblick machen? Wir machen nächste Woche einen Jahresrückblick. Jahresrückblick 2024.
Ja, ich versuche noch, ob Markus Lanz Zeit hat.
Ja, geil, wir laden jemanden ein. Ich guck mal, ob ich jemanden eingeladen kriege. Ob wir da jemanden einladen, das wird doch lustig. Das wird lustig. So,
Ja, wir sind im Jahr 82. Wir sind
1982 jetzt gelandet.
Auch damals gab es schon Weihnachten.
Und ich bin 11 Jahre alt.
Ja, so ein Alter, in dem man sich noch richtig auf Weihnachten freut. Das stimmt.
Ich weiß auch noch, früher war es so, wir hatten da waren Türen noch so angesagt und wir hatten so eine zur Stube, hieß das damals, also das Wohnzimmer, weil die Stube, hatten wir so eine Tür, die war dann abgeschlossen. Und dahinter hat man schon den Weihnachtsbaum leuchten sehen. Meine Eltern waren echt mies. Also ich konnte halt aus meinem Zimmer, konnte ich so auf diese Tür und die hatte so Riffelglas und da hast du dahinter den Weihnachtsbaum leuchten sehen, wo ich dachte so, ey, ihr Arschlöcher. Das habe ich natürlich nicht gedacht, sowas hätte ich mir nie getraut zu denken. Aber ja, das war krass.
Und dann hat irgendwann so eine Glocke geläutet.
Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, ich musste tatsächlich, ich glaube, bis ich 12 war, musste ich ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen. Und dann dann war meine Oma da und so, also unsere Verwandten waren da, und dann musste ich das Weihnachtsgedicht aufsingen. Dann, ich weiß auch noch ein paar Mal, haben wir auch Weihnachtslieder gesungen. So, also aus heutiger Sicht würde ich sagen so, nee. Aber damals war es schon krass. Und dann musste man sich auch richtig schick anziehen. Und dann gab es Weihnachtsgans. Und dann um 17 Uhr war Bescherung. Die wurde mit so einer Glocke eingeläutet. Und dann hat man die Geschenke gekriegt. Dann wurde gegessen. Dann wurde gestritten. Nein, das natürlich nicht. Aber und dann war Weihnachten eigentlich schon vorbei.
Ja, war ähnlich bei uns, würde ich sagen. Und jetzt mittlerweile habe ich ja selber Kinder, jetzt auch nicht so der Riesenfan davon, die zu zwingen, dass sie sich dann da so Kerzen gerade hinstellen und erstmal irgendein Gedicht aufsagen.
Oh, das würde ich schon cool finden, so ein Gedicht.
Ja, aber Luisa zum Beispiel spielt ja auch Klavier, so, und die hat dann auch, weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr hat sie, glaube ich, nichts einstudiert, aber also ich finde es so, wenn man irgendwie ein Instrument spielt oder so, es sei denn, es ist jetzt Blockflöte oder sowas. Irgendwie dann so
ja, also wie du alle Blockenflötenspieler einfach disst.
Ja, Blockflöte, komm. Aber was ich auch cool fand bei meinen Eltern damals im Haus, die haben, ich weiß gar nicht, wo das war, in irgendwo Winterhude oder wo die gewohnt haben, oder wie man das dann nennt, keine Ahnung. Da war so die Tradition, da haben sich immer um, ich weiß nicht, 17 Uhr, sozusagen sind alle aus ihren Wohnungen rausgekommen und haben im Treppenhaus zusammen so Weihnachtslieder gesungen. Das fand ich irgendwie auch ganz cool.
Ja.
Muss man dabei gewesen sein.
Und dann bin ich irgendwann mit 16 bin ich dann immer um 12 in die Kirche gegangen. Das war so
ja, nee, das so war bei uns nie.
Cooler Style.
Das war nie ein Ding, Kirche.
Ja, doch, das war, da haben wir gedacht, hey, da kann man richtig so Weihnachten die zukünftige Ex-Freundin treffen.
Schön keusch.
Ja, schön weihnachtlich angegraben.
Ja, gut. Ansonsten, also bis auf Geschenke auspacken und so weiter, ist irgendwas passiert? Ich habe heute Morgen gehört, ich weiß aber gar nicht, ob das aktuell ist. Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. El Hotzo, der ja auch schon häufig zitierte Twitter-Star, er wird irgendwie gerade komplett auseinandergenommen. Weil,
ja, der hat irgendwie hat er mit seiner, also irgendwas mit Frauen. Also ja, ich glaube, der hat Frauen schlecht behandelt oder so. Ja, genau, der hat Frauen schlecht behandelt und deswegen ist er jetzt in der Kritik, glaube ich.
Ja, gut, können wir so stehen lassen. Denn ja, vor Weihnachten schlimmes Ereignis wieder. Gab es diesen Anschlag in,
stimmt, vorgestern,
in Magdeburg. Ja, also von heute aus gesehen, vorgestern. Aber ja, naja, kann man eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer es gibt einfach kranke Leute.
Ja, das stimmt.
Auf dieser Welt.
Also das kann man auf jeden Fall sagen. Plus, was mich da wieder unfassbar gestört hat, war die Berichterstattung darüber. Also ich verstehe, dass man über so einen Vorfall berichten muss und soll auch berichten. Aber was ich halt krass finde, ist, wie wenig eigentlich auf Fakten gewartet wird. Das nervt mich richtig. Also das war so, die haben, also was, wo es mir ganz krass aufgefallen ist, die haben, ich habe extra ARD geguckt, weil ich dachte so, okay, die werden hoffentlich die neutralsten, also ne, oder nicht hoffentlich, sondern die werden die neutralsten sein. Und dann, ja, also oben haben sie erzählt, also der Live-Typ hat erzählt, so ja, es sind über 100 Verletzte und unten stand 50 bis 60, nee, 50 bis 80 Verletzte. Dann oben, ja, ein Toter, unten stand zwei Tote. So, wo ich denke so, und dann so, ja, Islamist, ja, Terroranschlag, ja, dies, ja, das. Also so, es wechselte die ganze Zeit, wo ich dachte so, das verstehe ich nicht, weil alleine die Situation oder alleine das, was passiert ist, ist schon tragisch genug und ist für die meisten, die es irgendwie erlebt haben, da vor Ort sicherlich ein Trauma und so weiter. Und warum muss man jetzt noch durch Halbwahrheiten oder Halbwissen, warum muss man da jetzt noch großartig, also das ist doch scheiße für alle. So, und vor allen Dingen auch diese Vorverurteilung finde ich halt krass. Erst war es ein Syrer, dann war es ein Saudi, dann war es, also es ist halt alles so, ja, so Hauptsache, wir können irgendwas erzählen. Kraut und Rüben, ja. Und das in einer Situation, wo ich finde, wo man eigentlich die präziseste Berichterstattung verlangen sollte, damit nicht irgendwie die Bericht, das in eine falsche Richtung geht.
Ja. Ja, verstehe ich. Jetzt kommt wieder ein bisschen mein salomonisches Diplomatenherz ins Spiel. Ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwer in so einer Situation, wo sozusagen vor einer Viertelstunde irgendwas passiert ist, dann, weißt du, also genau diese Balance zu finden aus einer korrekten Berichterstattung, aber auch dem, also dem Bedarf, dass Leute wollen halt wissen, was los ist, gerecht zu werden. Also die krasseste Form darauf zu reagieren wäre ja erstmal gar nichts zu senden, sondern ja einen Tag lang zu warten, bis du alle Fakten beisammen hast. Aber dann würden ja alle sagen, Alter, wieso berichtet ihr nicht darüber? So, und da musst du ja diese Balance finden und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer in so einer.
Ja, das verstehe ich total, aber man könnte ja einfach auch nur das erzählen, worüber man auch wirklich Bescheid weiß.
Ja,
klar. Also das ist das, was mich stört, dass es wird was erzählt und dann wird's revidiert, dann wird's revidiert, dann wird's revidiert und Leute, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute permanent und die ganze Zeit quasi da dranbleiben und dann diese Updates einfach mitnehmen.
Ja.
Aber vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu Dings, zu,
wie heißt das? Du bist das? Zu streng.
Ich bin zu streng? Okay.
Ja, gut. Ich hoffe, das Jahr 1982 bringt uns positivere Themen mit.
Ja, ich hoffe auch.
Wobei da wahrscheinlich auch schon viel Scheiße passiert ist. Aber naja, wir werden sehen.
So, in Helsinki wird die erste U-Bahn in Finnland eröffnet und gleichzeitig die nördlichste der Welt. Während in Deutschland der große Brachvogel zum Vogel des Jahres gewählt wurde und eine Birne wurde zum bedeutendsten Politiker. Am 1. Oktober 1982 wurde Helmut Kohl durch ein Misstrauensvotum Bundeskanzler, der Beginn einer Ära, die 16 Jahre dauern sollte. Doch neben großen politischen Erfolgen wie der Wiedervereinigung bleibt er auch durch skurrile Anekdoten in Erinnerung. Saumagenkanzler. Kohl liebt Pfälzer Saumagen so sehr, dass er bei Staatsbanketten mit prominenten Gästen wie François Mitterrand oder Mikhail Gorbatschow servieren ließ. Er war überzeugt, dass man Menschen durch den Magen gewinnt. In seiner Biografie Ich wollte Deutschlands Einheit ließ Kohl Dutzende Anekdoten über sich selbst streichen, die ihn zu menschlich erschienen ließ. Darunter Geschichten über verlorene Krawatten und seine legendäre Orientierungslosigkeit. Ja, der Helmut.
Ja.
Der Jude Helmut.
Ja, was mir ja ein bisschen Angst macht, dieses Thema, ne, er ist durch ein Misstrauensvotum zum Kanzler geworden. Und ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht, dass uns 16 Jahre März bevorstehen, weil es ist ja, also wäre schon eine sehr, wie soll ich sagen, tragische Wiederholung der Geschichte, wenn er jetzt aufgrund so einer Geschichte wieder 16 Jahre CDU-Kanzler an der Backe hätte.
Ja, aber es glaube ich wird nicht passieren.
Wobei, vielleicht geht's alt, wie alt ist ein Merz? Weiß man bestimmt schon.
60 ich nicht. Oder so. Ich glaube 60, irgendwie. Echt? Irgendwas
so jung.
60. Ja, ja. Der ist noch nicht so alt. Okay. Also,
ja, der könnte so das ja alt tatsächlich 10 Jahre machen. Ja, gut, wie auch immer. Ich glaube es nicht, weil ich, naja, Kohl, keine Ahnung, wahrscheinlich für uns beide so der Kanzler der Jugend, ne? Also ich meine, dadurch, dass er so lange regiert hat, so ähnlich wie Merkel ja auch, kannte man halt gar nichts anderes. Also ja. Bis dann zur Einheit und so weiter war halt immer der Typ am Drücker. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich will ja jetzt nicht so tief. Man kann sehr, sehr geteilter Meinung natürlich über den sein. Also der hat schon, glaube ich, auch seine Verdienste, gerade was so Europa angeht. Natürlich haben die auch in der ganzen, so wie die EU angelegt ist und so, gibt es super viele Sachen, die man auch kritisch sehen kann.
Also definitiv. Also vor allen Dingen ist es ja, es gab doch auch eine Spendenaffäre.
Ja, ja.
Wo er dann gesagt hat, nö, ich sag da nichts zu.
Ja, bis zu seinem Tod ja nicht.
Ja, genau.
Der ist auch gestorben, oder? Der lebt ja nicht mehr.
Ja, genau, ja. Genau.
Genau, hat er die ja quasi geheim gehalten, diese Spender. Die einen würden sagen, Ehrenmann. Die anderen würden sagen, ja, vielleicht auch schon hart an der Kriminalität. So, keine Ahnung.
Tja, der Kohl.
Ja, ich habe neulich auch nochmal irgendwie, ich bin ja nach wie vor, irgendwie finde ich ja Harald Schmidt gut. Und der wurde irgendwie auch nochmal interviewt, ja, wie er das denn jetzt alles findet mit Merz und Scholz und so. Und der hatte auch nochmal gesagt, irgendwie am Ende des Tages, komm Leute, es ist doch egal, wer da jetzt, also weißt du, wer Kanzler ist. So ein Riesenunterschied macht es nicht, weil es wird mittlerweile so viel irgendwie auch auf EU-Ebene und so weiter entschieden, dass so am Ende des Tages unterm Strich du den Unterschied wahrscheinlich gar nicht so krass merkst, wenn es jetzt nicht gerade jemand von der AfD wäre oder so. Aber das wollen wir mal nicht hoffen.
Ja, nee, das geht nicht. So, am 26. August 1982 stürzte in Oberbayern der 250. F-104 Starfighter der deutschen Bundeswehr ab. Ein tragischer Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte. Der fliegende Sarg, wie das Kampfflugzeug bald genannt wurde, war für seine extrem hohe Absturzrate bekannt. Von den 916 Maschinen, die Deutschland zwischen 1960 und 1987 beschaffte, gingen 292 durch Unfälle verloren und über 100 Piloten starben. Okay, das ist gar nicht so witzig, wie es sich anhört, wenn man es liest. Der fliegende Sarg ist geil. Vor allen Dingen, also ich sag mal so, ne, das Ding wurde 1960 das erste Mal gebaut und bis 1987 nicht weiterentwickelt.
Ja.
Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, mit einer Armbrust zum Duell kommst.
Ja, oder als wenn du jetzt immer noch mit so einer DC-10 über den Atlantik fliegen würdest. So.
Ja. Der Starfighter war ursprünglich für den Einsatz in großen Höhen angedacht, wurde jedoch in Deutschland als Jagdbomber auf niedrigen Flugrouten verwendet, mit verheerenden Folgen. Besonders kritisch war seine anspruchsvolle Steuerung und das schlechte Wetterradar. Der Skandal um die Beschaffung des Jets belastete die Politik jahrelang. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß geriet wegen der milliardenschweren Anschaffung massiv unter Druck.
Okay. Ja, also wie du eben schon meintest, ist natürlich eigentlich kein lustiges Thema, weil offensichtlich sind da irgendwie über 100 Leute in den Dingern oder mit den Dingern abgestürzt und gestorben. Aber irgendwie, also wenn man es versucht, ein bisschen abstrakt zu betrachten, ist natürlich schon eine sehr skurrile Story. Vor allen Dingen denke ich mir jetzt gerade, der scheint ja die Lernkurve auch nicht so besonders hoch gewesen zu sein. Ne? Also wenn die eigentlich wussten, sie fliegen mit dem Ding in niedriger Höhe, obwohl es eigentlich für hohe Höhen, also warum haben die das immer weiter gemacht? Weißt du, da hätte ich auch als Pilot mal gesagt, Leute, was soll das hier? Ihr sind schon, 5 meiner Kollegen sind schon abgeschmiert mit dem Ding. Das mache ich nicht. Also okay, geht wahrscheinlich nicht in der Bundeswehr, aber naja, ist ja, ehrlich gesagt, zieht sich das ja bis heute so ein bisschen durch. Ne? Gab es nicht auch mal diese Bundeswehrgewehre, die nicht gerade ausgeschossen haben, die irgendwie sich so verzogen haben und dann nicht dahin geschossen haben, wo du hingezielt hast? Ja, ich glaube schon, da haben wir irgendwie kein gutes Händchen.
Nee, und es schafft auch, finde ich, irgendwie extreme Unsicherheit.
Oder es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur, und wir checken es nicht, alles ein Riesensabotageakt ist, einfach um zu verhindern, dass Deutschland wieder irgendwo einen Krieg anfängt. Weißt du, dass wir immer so Zeug geliefert kriegen, was dann so in der Fabrik nochmal kurz beiseite geschoben wird und dann wird da irgend so ein Bug eingebaut, damit wir es einfach nicht auf die Kette kriegen, hier nochmal irgendwelche Weltherrschaftsfantasien zu entwickeln. Könnte natürlich auch sein.
Ja, das klingt sehr naheliegend, die Geschichte. Oh wei, ey. So, was haben wir denn noch? MicroPose wird gegründet. 1982 hoben die Entwickler Bill Steely und Sid Meier mit der Gründung von MicroPose die Videospielbranche auf ein neues Level. Was als kleine Studie in den USA begann, wurde zur Kultschmiede für anspruchsvolle Simulation- und Strategiespiele. Der Einstieg kam durch das Flugsimulationsspiel Hellcat Ace, inspiriert durch ein Wettschießen im Flugsimulator zwischen Steely und Meier. MicroPose schuf Meilensteine wie Pirates, Railroad Tycoon und das legendäre Civilization, das Gaming-Geschichte schrieb. Besonders ihre realistischen Flugsimulatoren wie F-15 Strike Eagle machten das Studio berühmt, inklusive Handbücher, die dicker waren als Schulbücher. Sid Meier bestand übrigens darauf, dass sein Name in Spieletiteln auftaucht, weil Marketing-Tests ergaben, dass Spiele mit seinem Namen besser verkauft wurden. Und es hat ganz bestimmt nichts damit zu tun, dass es auch ein kleines bisschen geil ist, wenn der eigene Name im Titel eines Computerspiels auftaucht. Ja, habe ich geliebt. Also alles, Pirates fand ich richtig geil, Railroad Tycoon fand ich richtig geil, Civilization liebe ich.
Ich wusste aber nicht, dass die auch so, also das ist ja alles so dieser Simulationskram. Ich wusste nicht, dass die auch so einen Flugsimulator gemacht haben.
Ja, doch haben sie. MicroPose war Simulationsmaschine.
Das habe ich geliebt früher. Ich glaube, dieses F-15 habe ich sogar selber gespielt. Kann das sein, dass es auf dem Amiga lief?
Amiga, ich weiß nicht, ich weiß, also ich hasse Simulationen, finde ich ganz schlimm. Ich habe immer so mein wildester oder mein schlimmster Albtraum war, irgendwie Hamburg, Los Angeles in Echtzeit zu fliegen im Flugsimulator. Wo du einfach 15 Stunden vor dem Ding sitzt, nur um es richtig realistisch zu machen, habe ich gedacht, so, das muss das Dümmste sein, was ein Mensch auf diesem Planeten machen könnte,
kann. Ja. Ja, ich irgendwie, auf mich übt das ja so ein, ich habe ja jetzt auch hier schon ein paar Mal davon erzählt, das übt für mich schon irgendwie so einen krassen Reiz aus. Also weil irgendwie ich interessiere mich halt schon so fürs Fliegen und ich höre ja auch so Podcasts über Flugzeugabstürze und so. Also ich finde eigentlich diese ganze Technik voll faszinierend und irgendwie hätte ich schon Bock, Flugsimulator zu spielen, aber ich glaube auch, es wird halt einfach ultra schnell langweilig. Was ich aber jetzt neulich überlegt habe, du hast ja auch schon ein paar Mal mich gefragt, ob ich eigentlich hier Game Pass habe. Mhm. Ich überlege jetzt doch, ob ich mir das nicht mal hole, weil ich habe noch ein Lenkrad, so ein Logitech-Lenkrad mit Pedale und ich hätte schon Bock mal so hier dieses so Forza Horizon oder sowas zu spielen, ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend zu
ballern. Ja, Forza Horizon, also bei Forza Motorsport, ja, weil das ist ja der Simulations-Dingsbums, aber ich finde bei Forza Horizon ist ja schon eher Fun-Arcade-Game.
Ja, 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 aber das finde ich eigentlich ganz geil. Also ich sehe manchmal auf YouTube oder bei TikTok halt so Ausschnitte, wie die dann da so über so Landstraßen ballern und so.
Ja, ich überlege eh, mir eine Xbox hier hinzustellen. Forza Horizon finde ich auch ganz cool.
Ja, und ich nutze dieses Lenkrad halt nicht. Es liegt nur rum. Und
Ja, du kannst ja, wie der Typ, der mit dem Piano Elden Ring gespielt hat, kannst du ja mal versuchen, mit einem Piano Forza Horizon zu spielen zum Beispiel.
Ja, das war kacke.
Naja, das weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist das voll cool.
Nee, doch, das weiß ich ziemlich genau, dass das kacke ist, weil ich habe schon versucht, Autorennspiele mit Tastatur zu spielen.
Ja, nee, das ist doch richtig scheiße. Richtig Arsch. Ey, es gibt im Moment, ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt spielen soll die nächsten Tage. Es ist so schlimm. Letztes Jahr haben wir mit WoW angefangen. Ich überlege gerade, ob ich Harry Potter wieder spiele. Oder einmal durchspielen. Ich habe das noch nie durchgespielt. Und ich habe jetzt ja die ganzen Filme geguckt. Mache ich immer im Dezember. Und da habe ich überlegt, ob ich tatsächlich Harry Potter mal durchspiele.
Mhm. Ja, nee, mich catch das nicht. Ich hatte neulich tatsächlich mal so ungefähr 3 Minuten lang so einen Impuls zu sagen, vielleicht sollte man WoW mal wieder anschmeißen.
Nein.
Aber nee, ich glaube nicht. Diablo bockt aber auch nicht irgendwie.
Nee, ja. Also ich finde auch, also wahrscheinlich tue ich dem Spiel total Unrecht, aber mich catcht Path of Exile 2 nicht. Ich habe es angefangen zu spielen und irgendwie fühle ich das nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich mochte Diablo ja sehr gerne, aber ich habe es nicht gerafft, warum. Hm. Stalker 2, es hat jetzt ein riesen Update gekriegt, aber das ist ein ganz normaler Shooter, ne?
Was heißt ganz normaler Shooter?
Also es ist ein normaler Shooter, ein Singleplayer-Shooter ist das.
Ja, finde ich ja aber ganz geil. Also ich habe ja eine Zeit lang auch, und da habe ich auch nochmal neulich überlegt, ob man das nicht einfach nochmal von vorne bis hinten durchzocken sollte, Crysis. Das ist einfach so ultra geil, das Spiel. Also alle Teile eigentlich. Naja, hier, wo du diesen Roboter...
Ist das nicht der Film mit Til Schweiger?
Crysis? Nein.
Was ist denn Crysis? Far Cry kenne ich.
Nee, oder laber ich gerade Müll, heißt es anders. Crysis-Serie. Hier. Also Crysis 3 ist eigentlich mein Favorite.
Muss ich auch gucken.
Das ist als Singleplayer, das ist wirklich so geil.
Crysis-Serie.
Das ist halt so als, aus, das ist ach, so aus der
ja, Hochzeit. Nee, ja, ich weiß, das ist von den Jeli-Brüdern. Ah,
von
das
Crytek,
ist von, ja. Ja, nee.
Ja, das da, Spiel ist hammermäßig, Hammer.
Nee, geht gar nicht.
Das ist
auch gut. Sorry, dann doch lieber Harry Potter.
Ja, lass uns zurück zu 1982.
Ja, finde ich auch viel besser. So, am 11. Juni 1982 eroberte Steven Spielberg E.T., der Außerirdische, die Herzen der Kinobesucher und die Filmgeschichte. Der Streifen über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem jungen Elliot und dem gestrandeten Alien wurde zum weltweiten Phänomen und zu einem der bis dahin finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Der Film glänzte mit bahnbrechenden Spezialeffekten und unvergesslichen Momenten. Wer erinnert sich nicht an die magische Fahrradszene vor dem Mond? Außerdem fiedelt sich der Soundtrack von John Williams auch wieder die Seele aus dem Leib. E.T.'s ikonische Stimme stammt übrigens von Pat Welch, einer älteren Dame mit rauer Stimme, die zufällig an einer Tankstelle entdeckt wurde. Ihr legendäres Telefon nach Hause ist Kult. Und als E.T. dann im Dezember 1982 in die deutschen Kinos kommt, sichert er sich natürlich auch gleich die Spitzenposition. Ja, E.T. fand ich krass geil. Fand ich richtig gut, den Film.
Ich nicht. Habe ich damals nicht gefühlt und finde ich bis heute kacke. Also es gibt mir überhaupt nichts.
Doch, ich finde den voll cool. Ich mag den voll. Ich hätte auch gern so einen Alien.
Nicht. Das ist genauso, da kann ich... Also könnte ich lieber Beverly Hills 90210 gucken oder so. Oder also ich weiß nicht. Es gibt mir gar nichts.
Okay, das ist sehr schade.
Auch jetzt, wir haben den dann irgendwann nochmal mit den Kindern geguckt. Also ich nicht, bin wahrscheinlich nach 10 Minuten rausgegangen, weil ich irgendwas Wichtiges erledigen musste oder so. Aber nee.
Nein, ich fand den cool. Vor allen Dingen, wie er den Kopf so nach oben machen konnte, das fand ich auch cool. Und mit dem leuchtenden Finger und so. Ach, der war schon cool, der Film.
Ja, ich hatte
den wahrscheinlich nur nicht verstanden.
Ja, kann sein. Ein, zwei Freunde oder Freundinnen vielleicht auch hatten so E.T. so als so Plastikfigur. Aber nee, ich kann da nicht, keine Ahnung.
Nein, muss ja auch nicht, ne? Muss ja nicht jedem alles gefallen.
Nein.
So, 1982 waren die deutschen Charts im Würgegriff deutschsprachiger Bands und Musiker. Während Polonaise Blankenese bereits im Dezember 1981 die Nummer 1 erklommen hatte, wurde am 8. Februar dann diese Position von Skandal im Sperrbezirk von Spider Murphy Gang übernommen. Das blieb auch bis April so. Bis dann schließlich der Kommissar von Falco die musikalische Bühne betrat und sich einen harten Kampf um die Pole Position mit ein bisschen Frieden von Nicole lieferte. Und spätestens als dann Markus im August mit Ich will Spaß um die Ecke kam, deutete sich endlich oder endgültig das Ende der neuen deutschen Welle an. Ja, neue deutsche Welle fand ich gar nicht so geil.
Nee, damals fand ich es auch nicht geil. Ich fand dann eher so im Nachhinein, gab schon ein
paar. Es gibt so einige geile Lieder, finde ich.
Ja, naja, ja, es gab schon auch geile Bands so in der neuen deutschen Welle. Aber. Ja, jetzt so insgesamt auch nicht unbedingt mein...
Ich glaube, mein Lieblingslied aus der neuen deutschen Wellezeit ist irgendwie, irgendwo, irgendwann von Nena. Das fand ich richtig, oder finde ich heute noch richtig geil. Und Falco fand ich halt richtig cool.
Hm.
Also er hat schon geile Lieder gemacht. Und vor allen Dingen hat er einen Fick auf alles gegeben. Das mochte ich sehr. Das mochte ich sehr. Der hat angepisst, wie er wollte. Das war richtig gut. Also war wirklich sehr, 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 sehr gut. Mochte ich sehr gerne.
Ja, Falco war schon ein cooler Typ einfach. Also kann man nicht anders sagen. Ich meine, musikalisch, ja,
gehört nee, es war halt einfach ein geiler Typ, fand ich.
Ja.
Also ich fand halt so, ich mochte zum Beispiel so eins meiner Lieblingslieder von Falco war Out of the Dark. Das war so eins seiner letzten. Das ist auch heute noch ein so gutes Stück Musik. Und da haben ja alle auch gerätselt, als er gestorben ist. Der ist ja irgendwo in Caracas oder weiß ich nicht, irgendwo in Südamerika, hat er ja einen Unfall gehabt und ist dann gestorben. Und dann haben die ganzen Verschwörungstheoretiker haben gesagt, so, oh, in seinem letzten Song war eine Zeile, muss ich denn erst sterben, um zu leben? Mhm. Ah, der lebt jetzt bestimmt irgendwo mit Elvis und Honecker und wie sie alle heißen, die sich abgesetzt haben. Lebt da in irgendeiner Kommune in Chile.
Naja. Ja, naja, klar, wie bei vielen anderen, sehr mysteriös natürlich irgendwie so. Dann seine. Das war auf irgendeiner Insel oder nicht, irgendeiner Karibikinsel. Ist ja irgendwo irgendein Hang runtergebreddert mit dem Auto.
Curaçao? Ich weiß es nicht.
Ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da hat er zu der Zeit ja auch gelebt, ne? So, der ist irgendwie. Ja, naja, und natürlich dann diese, was ja auch, also dieser Skandalsong, den er da hatte, ne, wie Genie hieß das, oder? Wo immer so ein bisschen irgendwie unterschwellig, also das so wie so aus der Ich-Perspektive, dass er da irgendwie Mädchen entführt und so. Naja, ist ein Skandal.
Ja, aber er war krass, ich mochte den sehr. Ich fand den cool. Ja. So, kaum zu glauben, aber die beiden bekanntesten deutschen Punkbands, die Toten Hosen und die Ärzte, entstanden fast gleichzeitig. Während die Ärzte 1982 in Berlin gegründet wurden, entstanden die Toten Hosen ebenfalls 1982 in Düsseldorf. Und seitdem ist es schon fast eine schon religiöse Frage, ob man eher die Ärzte mag oder die Toten Hosen. Beides scheint jedenfalls fast unmöglich zu sein, wenn man Fans fragt. Aber da muss man sich halt entscheiden, ob Westerland oder Schrei nach Liebe mehr Impact aufs eigene Leben hatten. Oder hier kommt Alex oder eisgekühlter Bommelunder. Und man, ob man Bela B. und Farin Urlaub sympathischer findet oder Campino und Co. Also ich mochte beide nicht, aber ich mochte die Ärzte noch weniger als die Toten Hosen. Aber ich muss zugeben, sie haben beide so ein, zwei Lieder, die ich echt cool finde.
Okay. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich in den frühen Zeiten, also jetzt so Mitte der 80er oder sowas, waren die Ärzte also gar nichts für mich. Die haben bei mir überhaupt nicht stattgefunden in meiner musikalischen Welt. Ich habe das erst später, habe ich damit irgendwie Berührungspunkte gehabt. Aber ich finde bis heute die Ärzte um Welten besser als die Toten Hosen. Und es gibt, also von den Ärzten gibt es richtig viele geile Songs.
Finde ich nicht.
Ja, das ist keine Frage von finden. Das ist ganz objektiv.
Ja, fühle ich nicht. Also wie gesagt, ich finde von den Ärzten nicht so viel gut.
Also dieses Live-Album Nach uns die Sintflut höre ich bis heute manchmal so, also jetzt nicht jede Woche dreimal, aber ja, und also ich bin auf jeden Fall Team Ärzte.
Ja, naja, ich bin Team gar keiner.
Na gut.
Naja, egal. So, ui. Gründung hier, Trennung dort. Nach Hits wie Dancing Queen, Mamma Mia und Waterloo ist Schluss. Aber trennen sich, diesmal endgültig. Die einzelnen Mitglieder der schwedischen Kultband wollen sich nun auf Soloprojekte konzentrieren. Das Album Voyage von 2021, heißt es Voyage oder Voyage? Je nachdem, welche Sprache man nimmt. Ja. Voyage.
Da wir eher französisch angehaucht sind.
Genau, weil ich musste gerade an Voyage denken, deswegen.
Ja.
Das Album Voyage, wie der Deutsche es ausspricht, Voyage, von 2021 schoss nochmal auf weltweit auf Platz 1 und bewies, dass aber nach Jahrzehnten nichts von ihrem Glanz verloren haben und sich womöglich 1982 zu früh getrennt haben. Ja, finde ich nicht. Ich glaube, die haben alles richtig gemacht und am Zenit ihrer Karriere haben sie gesagt, so, jetzt Schluss. Und ich meine, ja, die haben trotzdem jedes Jahr Millionen verdient.
Ja, mindestens.
Und dann haben sie ja vor 3 oder 4 Jahren gab es ein ABBA-Hologramm-Konzert.
Ja, das fand ich mega schlecht.
Das fand ich auch richtig, richtig räudig.
Also ich kann gar nicht sagen, ob es schlecht war, weil ich habe es nicht gesehen, aber ich fand also die Idee alleine schon, fand ich. Weil das finde ich nämlich auch, die haben, also klar, es gab dann ja immer so, ne, die haben so ein paar Solo-Sachen noch gemacht und dann gab es mal dieses Musical und so. Da habe ich aber immer gedacht, naja, so ist klar, es gibt auch ein Elvis Presley Musical und ein Michael Jackson Musical und so, weißt du? Aber das ist ja nichts in dem Sinne, wo die direkt mit zu tun haben. Aber dann, als die irgendwie auf die Idee kamen zu sagen, jo, geil, wir machen jetzt nochmal eine Bühnenshow, aber nicht selber, sondern mit unseren Hologrammen, da dachte ich, nee, Leute, das genau, weil das, was du vorhin meintest, ne, einfach am Zenit aufgehört und dann ab da einfach die Schnauze gehalten. So.
Das ja, und die haben gewesen. die haben ja auch, ich weiß noch, dass in den 90ern hat ihn irgend so ein Scheich jedem 1 Million Euro geboten dafür, dass sie einmal für ihn auftreten.
Haben ja, aber lächerlich, gesagt, weil das ja so, für ey, die Peanuts.
Genau, das haben die an einem Tag gemacht.
Ja,
die Jungs. Aber ich fand diese, es gab ja schon mal, mit Bill Haley oder mit Elvis gab es so Kinokonzerte. Also hat die Band gespielt und dann war Elvis auf der Leinwand. Und das war dann das Konzert. Mhm. Da habe ich auch gedacht so, ah, nee, weiß nicht. Das finde ich irgendwie schwierig.
Ich, keine Ahnung, es gibt bestimmt so, also es gibt, ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn jetzt der Künstler zum Beispiel tot ist, so, ne? Wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, man macht von mir aus auch im Kino oder wie auch immer, versucht nochmal so ein Elvis-Konzert irgendwie zum Leben zu erwecken. So, weil Elvis gibt's halt einfach nicht mehr. Und man zeigt dann nochmal eben alte Filmaufnahmen. Also was weiß ich, von mir aus spielt auch live dann Musik dazu oder wie auch immer. Das finde ich immer noch, also dafür habe ich noch mehr Verständnis, als zu sagen, ja, eigentlich wollen wir nochmal auf die Bühne, aber irgendwie so richtig Bock haben wir doch nicht. Oder vielleicht sind wir auch schon zu alt oder wir sehen zu kacke aus. Naja, dann lass so ein Hologramm-Ding hier machen und nochmal irgendwie den Leuten, also nochmal richtig abcashen und ach, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das.
Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nur echte Sachen haben.
Ja, oder halt, wenn die Leute eben tot sind und echt ist nicht mehr möglich, dann okay, denkt ihr halt irgendwas Cooles aus, so, aber.
Ja, so eine Handpuppe.
Ja, sowas zum Beispiel. Bauchredner. Bauchsänger.
Das wäre so lustig, wenn du stellst so. Die Elvis Reunion. Und dann kommt ein Chip mit so einer Handpuppe auf die Bühne. Davor 20.000 Leute.
Das ist so gut. Wenn man am besten dann derselbe, der hier diesen Maulwurf macht, wie heißt der nochmal? Egal.
Ja, ich weiß, Krannemann oder Kram. Ja.
Kramkarrenbauer.
Oder. Das weiß ich auch nicht. So, am 19. September 1982 hatte der Informatikprofessor Scott E. Fallman eine Idee, die die digitale Kommunikation für immer veränderte. Er schlug vor, für Scherze in E-Mails die Zeichenfolge Doppelpunkt minus Klammer zu verwenden, den ersten Smiley. Damals war das Internet noch das ARPANET und Nachrichten waren oft missverständlich. Fallmans simpler Tipp sollte helfen, Witze und ironische Kommentare besser zu kennzeichnen. Seine Nachrichten auf einem Uni-Server wurde zur digitalen Legende. Was damals ein Nerd-Trick war, wurde zum weltweiten Phänomen. Emoticons wie Smiley, traurig, verbreiteten sich rasant und legten den Grundstein für heutige Emojis. Ohne diesen genialen Einfall würden wir bis heute vielleicht noch alles mit "Hey Leute, chill doch mal, das war doch nur ein Gag, lol" erklären müssen. Bist du ein Smiley-Typ, ja, ne?
Nicht besonders ausgeprägt, würde ich sagen. Vor allen Dingen, ich benutze, wenn überhaupt, immer nur die drei gleichen. Bin jetzt nicht so, also ich habe da nicht so.
Okay. Ich hasse eigentlich Smileys. Also ich finde Smileys wirklich nicht gut. Aber mittlerweile musst du Smileys benutzen, damit Leute nicht angepisst sind. Wenn du irgendwas schreibst und kein Smiley dazu machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sauer sind oder verunsichert sind, so riesig, dass ich jetzt gefühlt gezwungen werde, Smileys zu machen.
Ja, aber es ist mittlerweile, finde ich, so inflationär, weil, und das verunsichert mich dann manchmal auch, wenn ich selber, deswegen sage ich, ich benutze immer nur so drei Stück, weil es gibt ja so viele Abstufungen in den Smileys schon mittlerweile. Also weißt du, es gibt ja, wenn du jetzt in dein Smartphone-Dings auf Smileys drückst oder Emojis, dann hast du ja 5 verschiedene, die so lachen. Der eine lächelt so ein bisschen, der andere lacht ein bisschen mehr. Und da wird ja auch schon rein interpretiert. Also weißt du, es ist ja wie so eine, also da wird sowas in diese Emotion, nicht Emotion, also in diese Gestik, wie sagt man denn? Ja doch, in diese Gesichtsgestik quasi rein. Also selbst das ist ja schon interpretationswürdig jetzt wieder.
Ja.
Ist schon, deswegen, ja, nee, keine Ahnung. Aber am besten macht man immer ein Foto von seinem eigenen Gesicht dazu und schickt das noch mit. So.
Genau. So. Smiley. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Dieses Mal schlage ich dir in die Fresse. Darauf kannst du dich verlassen. dieses Mal sitze ich nicht mit dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Als Werner Herzogs Fitzgeraldo am 4. März 1982 uraufgeführt wurde, da war das nicht nur Filmgeschichte, sondern auch eine der größten Eskalationsmomente des Kinos. Klaus Kinski, der den besessenen Abenteuer Fitzgeraldo spielt, war für seine cholerischen Ausraster berüchtigt und lieferte während des Drehs im peruanischen Dschungel seine legendärsten Wutausbrüche ab. Sein Temperament war so außer Kontrolle, dass indigene Statisten dem Regisseur ernsthaft anboten, das Problem zu lösen und Kinski für ihn zu töten. Herzog lehnte ab, immerhin war Kinskis Wahn unersetzlich für die Rolle. Also ja. Ich finde keinen Film mit dem geil, aber ich finde die Ausraster geil.
Ja, ja. Also es gibt davon, also ich weiß nicht, dieses mit dem Kostüm im Wagen erinnere ich mich jetzt nicht, aber es gibt so, eben so eine ganz berühmte, so ein, weil das hat der Kameramann dann mitgefilmt, wo die da halt im Dschungel stehen.
Ja, ja, genau.
Und wo es aber ums Essen irgendwie geht. So, er sich darüber aufregt, dass er noch nichts zu essen gekriegt hat oder irgendwie so.
So, ja, und es gibt halt auch diese krasse, in irgendeiner Talkshow hat er auch mitgemacht und hat da auch alle beleidigt.
Ja, ja, das war ja Standard bei ihm. Es gibt aber auch, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es gibt einen ganz geilen Mitschnitt von ihm. Also da sieht man auch, dass er so, naja, das ist jetzt nicht, also der war dann echt getriggert von diesen Sachen. Ne? So, es gibt auch so einen Talkshow-Mitschnitt, da sitzt er mit Manfred Krug. Und dann hat er so einen Typen im Publikum, der irgendwas dazwischen ruft oder so. Und dann entsteht so eine Diskussion zwischen Kinski und dem Moderator und diesem Typen im Publikum. Aber Kinski ist eigentlich ganz entspannt und macht das so ein bisschen auf lustig. Und da merkt man halt auch, also wenn der wollte, ne, konnte der halt auch so eigentlich ganz charmant sein und hat ihn da jetzt nicht so niedergebrüllt. Wie zum Beispiel, als er, das ist ja auch so ein berühmtes Ding, was ihr Max Giermann ja auch mal so nachgemacht hat, wo er auf der Bühne steht und irgendwie so, ich weiß nicht, aus der Bibel oder ich weiß nicht, irgendwelche Sachen, irgendwelche Blabla-Briefe zitiert und dann auch einmal Leute so reinrufen und er hat auf der Bühne völlig ausrastet und meinte, er hätte ihm in die Fresse gehauen. Naja. Ja, kann man, also ist guter Fundus auch bei YouTube, sich Klaus Kinski Ausraster angucken.
Definitiv. Sehr lustig. Definitiv. So. Im September 1982 kam ein Gerät auf den Markt, das die Tech-Welt für immer verändern sollte. Der Commodore 64 mit seinem ikonischen Design, was ihm auch den Spitznamen Brotkasten einbrachte. 64 KB Arbeitsspeicher mit einer beeindruckenden Grafikleistung war er der erste Heimcomputer, der Millionen Haushalte weltweit eroberte. Was heute wie ein Retro-Gadget aussieht, war damals ein technisches Wunder. Der C64 war nicht nur zum Programmieren da, er brachte auch Spiele wie Summer Games, Great Guiana Sisters und Impossible Mission direkt ins Wohnzimmer. Für viele war er der Einstieg in die Welt der Computer- und Gaming-Kultur. Der Commodore 64 wurde über 17 Millionen Mal verkauft und bis heute der meistverkaufste Heimcomputer aller Zeiten. Ich habe ihn geliebt.
Ja.
Und vor allen Dingen habe ich, was ich immer geil fand, war, ich hatte so einen Spiele-Dealer bei mir. Ja, damals konntest du ja die Disketten, die konntest du ja lochen und dann konntest du sie von der anderen Seite auch nochmal benutzen. Fand ich auch sehr geil. Oder mit der Datasette so Kassetten aufgenommen, wo die Spiele drauf waren. Das war so geil. Ich hab's geliebt.
Ja. Ja, ich habe nie selber einen gehabt. Den habe ich halt so ganz, ganz kurz um ein paar Jahre verpasst, irgendwie vom Alter her. Ich hatte dann, also nee, hatte ich auch nicht selber. Ich habe viel auf dem Amiga 500 dann gespielt. C64 auch, aber immer nur so bei Kumpels, die irgendwie einen hatten. Und ich habe es immer nicht gecheckt mit diesem, weil du musstest ja immer dann so Ladebefehle am Anfang eingeben, ne? So das ja. Load und dann irgendwie Prozent oder so ein Dollarzeichen und dann irgendwie immer so mit Komma 8 und keine Ahnung. Das war mir immer zu hoch, das habe ich nicht gecheckt.
Okay.
Aber super ikonisches Ding natürlich.
Ja, und die Spiele waren halt auch echt geil, muss man einfach mal sagen. Da fand ich halt, also das fand ich halt, was ich da cool fand, ist im Vergleich zu heute, wir sind heute ja wirklich versaut. Ne? Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe neulich mal aus Langeweile habe ich so ein Assassin's Creed Spiel, was irgendwie 8 Jahre alt ist, habe ich mal auf der PlayStation wieder runtergeladen. Und dann hat mich voll aufgeregt, ich fand das ganz schlimm, wie die Gesichter aussahen. Und so, wo ich dachte so, ey, ich habe früher, habe ich auf dem Commodore 64 gespielt. Da sahen die Gesichter aus wie hingeklatschte Kacke. Und heute, ja. Also das ist so, und das fand ich damals echt geil. Und es gab halt wirklich Spiele, die ich, die fand ich so geil. Eins meiner Lieblingsspiele war, obwohl, wenn du die nicht gespielt hast, dann weißt du das nicht, aber Machiavelli the Prince, das war so eine Wirtschaftssimulation, das war richtig geil. Das war sowas gibt es heute, ja, gibt es auch heute wieder, gibt es sowas, aber das hat mich richtig gecatcht. Oder es gab so coole Spiele, Summer Games fand ich auch richtig geil.
Ja, definitiv. Ich meine, ja, damals ist halt einfach, also stand mehr der Spielmechanismus im Vordergrund, ne? Und nicht so, du konntest das nicht, also es ging ja technisch gar nicht, dass du das irgendwie übertünchen konntest, jetzt mit so einer geilen Grafik oder so.
Ja, genau.
Sondern entweder der Spielmechanismus war geil oder halt nicht. So, und dann, wenn er nicht geil war, ja, dann hat's halt verkackt.
Ja.
Und jetzt, heutzutage kannst du irgendwie, weiß ich nicht, 3 Jahre an der geilsten Grafik der Welt basteln und erstmal sieht alles mega geil aus und dann merkst du aber beim Spielen, bringt ja gar keinen Spaß.
Ja, aber was man sich da auch angetan hat, ne? Ich weiß nicht, ich habe früher, das war so, da musste man immer aufpassen, dass die Eltern nicht reingekommen sind, habe ich Strip-Poker gespielt. Das sah ja, so, aus heutiger Sicht sah es so räudig aus.
Ja, klar.
Oh Mann, ey. Ja, aber war cool. Ich fand ihn richtig cool, C64, habe ich geliebt. So, am 26. Oktober 1982 betrat mit Rambo First Blood eine der größten Action-Ikonen die Kinoleinwand. John Rambo, gespielt von Sylvester Stallone. Der Film erzählt die Geschichte eines traumatisierten Vietnam-Veteranen, der in einer amerikanischen Kleinstadt brutal schikaniert wird, bis er zum unaufhaltsamen Kämpfer wird. First Blood war düsterer und tiefgründiger als die späteren actiongeladenen Fortsetzungen Not So Funny Fun Fact. Im Originalende des Films sollte Rambo sterben, doch Testvorführungen überzeugten die Produzenten, das Drehbuch zu ändern. Rambos ikonische Stirnband, sein Survival-Messer und der Satz "They drew first blood, not me" wurde zum popkulturellen Erbe und zementiert neben Rocky den Ruf von Sylvester Stallone als größten Action-Schauspieler 80er Jahre neben Arnold Schwarzenegger. Ich finde auch tatsächlich nur den ersten Rambo-Film gut. Die anderen finde ich richtig scheiße.
Ja, also den, wo er, der auch so, ist das nicht Afghanistan, wo auch einer spielt?
Ja, irgendwie da, ja.
Ja, also habe ich auch erst später, irgendwie bin ich erst drauf gekommen, so, also wahrscheinlich auch altersbedingt. Der erste ist schon cool, die anderen, ja, muss man jetzt nicht unbedingt sehen, würde ich sagen. Ja,
also wobei, ich muss zugeben, es gibt noch einen, den ich auch cool finde, ist der letzte. Es ist ja vor 2 oder 3 Jahren. Ist ein Rambo 5 oder so rausgekommen. Und der ist auch ganz cool. Also der hat nichts mehr mit dem alten Rambo zu tun, aber ne, so, der war auch noch ganz cool.
Mhm.
Aber den ersten fand ich halt richtig gut. Weil ich finde halt auch, was sie geschafft haben, du hast halt voll mit dem mitgefühlt.
Mhm.
Also, ne, ja, weil er wurde ja richtig scheiße behandelt und dann waren es natürlich auch so Dorfpolizisten, und du hast halt relativ schnell mit dem mitgefühlt.
Ja, das stimmt. Also, ja, ist ein guter Film einfach. Also,
ja.
Ist gut gemacht.
Aber es war nicht der erste Stallone-Film. Es gab noch einen davor, der war richtig scheiße. Da war so ein Gewerkschaftstyp. Weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber der hat richtig gefloppt und deswegen hat auch keiner Bock auf ihn gehabt. Und genau, und dann kam ja Rocky. Und Rocky hat er ja auch das Drehbuch geschrieben und das hat das jahrelang versucht zu verkaufen. Und das wollte erst keiner und dann wollte er aber mitspielen und so. Also doch, das war Sylvester Stallone, guter Mann. Und bis heute noch gut, ne? Also eine meiner Lieblingsserien ist auch mit Sylvester Stallone, Tulsa.
Ja.
Und die ist auch sehr, sehr gut.
Ja, klar. Also lange, also wahrscheinlich auch so als naja, sagen wir mal so, er hat ja immer eher etwas auch so vom schauspielerischen Anspruch her schlichte Rollen gespielt, gerade als er noch jünger war. Und daher auch lange unterschätzt, so als Typ, also als Schauspieler, aber auch, weiß ich nicht, Produzent.
So. Am 17. September 1982 flimmerte die erste Folge von Knight Rider über die US-Bildschirme und Kit beretterte mit David Hasselhoff am Steuer direkt in die Popkulturgeschichte. Die Serie kombinierte coole action-futuristische Technik und eine Prise Humor, denn Kit wurde von einer ebenso künstlichen wie witzigen Intelligenz gesteuert und wurde mindestens so berühmt wie der Hoff selbst. Der gepanzerte Pontiac Trans-Am war kugelsicher, konnte springen und sogar sprechen, lange bevor Elon Musk mit seinem Roboterautos um die Ecke kam. Der ikonische Scanner-Lichtbalken von Kit wurde übrigens von Battlestar Galactica recycelt, denn zu Beginn war das Budget der Serie knapp. Knight Rider fand ich cool.
Ich weiß nicht. Also ich, da kommt jetzt wieder so dieses Thema Medienkonsum. Ich weiß gar nicht mal, warte mal, 82? Wie alt war ich da? 7.
7.
Ja, also.
Durftest du nicht gucken.
Nee, durfte ich nicht gucken. Und später, also ich muss sagen, ich habe bis heute Probleme mit Filmen, deswegen finde ich viel, also häufig auch so Fantasy-mäßige Filme nicht geil. Ich stehe halt total auf Realismus. Für mich sind Filme, also ich finde die Filme am geilsten eigentlich, die halt so, also die quasi jetzt auch hier draußen stattfinden können. Und das natürlich bei Knight Rider und dieser bescheuerten Karre, die halt so aus dem Stand dann so 100 Meter weit springen konnte und so. Das fand ich halt immer schon so ein bisschen, wo ich dachte, so ähnlich wie bei Airwolf, wo ich mir dachte, okay, come on, Leute, das ist doch hier irgendwie. Also ja, ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, dass es ein Auto gibt, das das alles kann, aber ey, wir wissen doch alle, so, es funktioniert eigentlich nicht. Weißt du, so.
Also dann,
ja, ich weiß nicht.
Aber ich fand solche Sachen eigentlich ziemlich cool. Also so Knight Rider fand ich cool. Ich fand Colt Seavers total cool. So, das waren so meine Helden. Der
ja, Colt Seavers war natürlich auch übertrieben. Ja, wenn er da mit seinem, was war das für eine Karre? Chevy Ford Pickup. Bronco. Nee, ja, aber Chevy, wie heißt die?
Blazer.
Ja, wenn er damit dann so über so einen fahrenden Zug gesprungen ist, 50 Meter weit und die Karre hatte keinen Kratzer und so weiter, okay, wissen wir auch, ja, normalerweise, aber das war noch ein Tick realistischer.
Ja, gibt's einen Film, ist dieses Jahr rausgekommen, wo mit Ryan Reynolds, wo Ryan Reynolds Colt Seavers ist.
Okay, ja.
Ja, so, letzter Punkt für 82. Ah, mein Thema. 1982 brachte Nike den Air Force One auf den Markt und veränderte die Sneakerwelt für immer. Benannt nach dem Flugzeug des US-Präsidenten war der erste Basketballschuh mit der damals revolutionären Air-Dämpfungstechnologie, die bis heute in Nike-Modellen verwendet wird. Ursprünglich als Performance-Schuh für die Basketballstars Moses Malone, Karl Malone hieß der, nicht Moses. Naja. Und Michael Cooper.
War das der Vater von Karl.
Und Michael Cooper gedacht, verschwand der Air Force One 1984 fast aus dem Sortiment. Doch die Nachfrage in Städten wie Baltimore und New York war so groß, dass Nike ihn zurückholte und der Kult war endgültig geboren. Ich mag die gar nicht, die Air Force One, so gerne.
Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen.
Ich bin eher also so ein Glow-Typ.
Ja, also wenn andere die anhaben, finde ich ihn eigentlich immer ganz cool. Aber irgendwie konnte ich mich auch noch nie durchringen, ihn mir selber zu kaufen.
Ja, also ich habe ein paar, ich sammle ja Schuhe und ich habe ein paar, die so besondere Colorways und so haben. Ich finde den Dunglow cooler. Das wechselt bei mir auch.
Ja, ich bin ja sehr, sehr lange, hat Nike mich gar nicht interessiert. Ich habe ja also sneakermäßig sehr, sehr lange nur Adidas getragen eigentlich. Und bin dann erst als irgendwie ist kein Adidas-Schuh mehr gab, der mir gefiel. Dann bin ich ja irgendwie jetzt auf den Air Max 90. Und da bin ich ja nach wie vor hängen geblieben. Also ich trage eigentlich nichts anderes als Air Max 90.
Ja, das ist halt bei Bushido hängen geblieben. Ist nicht schlimm.
Ja, naja, aber ey, ich finde es einfach nach wie vor von der Form her, von diesen Farbkombinationen. Ich hatte neulich mir mal einen selber, du kannst dir ja auch selber online eins zusammenbasteln. Ich dann aber nicht abgeschickt, aber naja, keine Ahnung. Und auch geil fand ich, gibt's ja bei Netflix diese Serie über die Entstehung des Jordan-Deals. Ja. Ne? Also ist dann ja noch ein bisschen später, glaube ich, aber auch cool, also nicht Serie, sondern ist ein Film eigentlich. Cooler Film. Kann man sich, wenn man so ein bisschen Bock auf Nike und so hat, sich mal reinziehen. Ist, glaube ich, ziemlich nah an der Realität, wie das damals gelaufen ist.
Ja. So, das war die Weihnachtsfolge. Sehr weihnachtlich heute. Allen wunderschöne Weihnachten, gute Zeit und besinnliche Zeit vor allen Dingen. Und dann würde ich sagen, essen wir jetzt mal weiter, ne? Weil es ist ja 3 Tage Fressmarathon.
Genau. Machen wir uns erstmal jetzt noch einen kleinen Jubi zum Verdauen erstmal.
Genau. Jetzt gibt es erstmal schön. Was esst ihr Heiligabend?
Es ist ein bisschen kompliziert, weil wir bei meiner Schwiegermutter und bei meiner Mutter gibt es Ente. Also Ente fällt immer aus, weil das macht traditionell meine Schwiegermutter und zweimal hintereinander Ente ist halt Mist. Und meine Mutter macht dieses Jahr Rehrücken.
Okay.
Und das machen wir normalerweise auch häufig an Weihnachten, deswegen das fällt auch aus. Jetzt haben wir uns eigentlich so ein bisschen auf Lammkarrees eingeschossen.
Okay.
In so einem Kräuter.
Okay. Ja, bei uns gibt's Heiligabend, glaube ich, gibt's einmal für einen Teil der Familie gibt es Fischtunke. Das hört sich eklig an, aber ist eigentlich, wer es mag, ist ganz lecker. Das hat nichts mit Fisch zu tun, sondern es ist so ein Gericht aus Pommern? Nee. Irgendwo, auf jeden Fall da irgendwo die Ecke. Es ist so Sauerkraut mit einer Malzbiersoße und Thüringer Bratwurst. Also so, ne, ist nicht meins. Ich mag halt keine Malzbiersoße. Und Kartoffelsalat. Kartoffelsalat finde ich richtig cool, freue ich mich drauf. Und am ersten Werktag werden wir Hühnerfrikassee essen. Das ist auch so ein traditionelles erster Weihnachtstag Essen. Und zweiten Weihnachtstag werde ich eine Gans machen.
Ja.
Und dann werde ich, glaube ich, 6 Kilo zugenommen haben. Mindestens.
Ja, gut, das kann man sich mit guten Vorsätzen im neuen Jahr dann alles wieder abtrainieren.
Die kommen dann ja wieder runter.
Dafür ist das ja da.
Ja. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ja.
Eieiei. Ich glaube, nee, ich muss nicht mehr los. Ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke. Also ich habe eben noch mal eins gekauft, schnell. Hoffe, das kommt morgen. Und dann geht's ab. Cool. Damit wünschen wir schöne Weihnachten und bis zum Jahresrückblick in einer Woche.
Bis dann.
Tschüss.